Sie hören jetzt SWR1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Der Konzert- und Tourneeveranstalter Peter Schwenko ist unser Gast heute Vormittag in SWR1. Leute, guten Morgen erstmal und herzlich willkommen.
Einen schönen guten Morgen.
Wir haben zum Einstieg in diese Sendung, Herr Schwenko, eine Band gehört, die Ihnen ganz salopp formuliert vor vielen Jahren mal den Arsch gerettet hat. Stimmt's?
Ja, also wir haben ja das Unternehmen, die Deutsche Entertainment AG, vor 20 Jahren an die Börse gebracht. Da bereitete ich gerade die 98er Bridges to Babylon Tournee vor. Und 10 Jahre später hatten wir an der einen oder anderen Stelle mit dem Musical-Geschäft ein bisschen Schwierigkeiten. Und da muss man sagen, da haben die Rolling Stones zu der Zusammenarbeit bestanden und das hat geholfen.
Kommen wir vielleicht noch, was diese Turbulenzen von damals angeht, im Laufe der Sendung drauf. Was die Stones angeht, ist da irgendein persönlicher Kontakt, möglicherweise auch eine Freundschaft entstanden?
Nein, ganz bestimmt nicht. Also ich sag, wer sich heute als Veranstalter hinstellt und sagt, Mick Jagger ist mein bester Freund, oder der braucht's, sage ich mal. Es gibt ein gutes Verhältnis, es gibt ein Verhältnis zum Management, zu den Agenten, zu den Welttournee-Veranstaltern und anderen Dingen. Aber persönliche Freundschaften, jetzt mit Musikern, die du alle 4 Jahre siehst, verdienen das Wort Freundschaft nicht.
Würden Sie sagen, die Stones als Geschäftspartner haben Sie immer als außerordentlich verlässlich erlebt?
Ja, ich glaube, dass das so ist. Ich glaube auch, dass die Rolling Stones eigentlich die verlässlichsten Künstler überhaupt sind. Denn was viele nicht wissen, ist, dass die Rolling Stones in ihrer gesamten Karriere jedes Konzert, das jemals im Vorverkauf gewesen ist, gespielt haben, ob sie es Geld bekommen haben oder nicht. Und deswegen haben die ja dann vor 20, 25 Jahren damit angefangen, dass sie gesagt haben, die Währung Rolling Stones ist die Eintrittskarte. Und deswegen, weil wir niemals ein Konzert absagen würden, auch wenn wir kein Geld kriegen, möchten wir gerne 100% vorab haben.
Wobei es auch Stones-Tourneen gegeben hat, die nicht stattgefunden haben, weil beispielsweise Keith Richards von der Leiter gefallen ist.
Ja, die Leiter in der Bibliothek und die Kokosnuss, die hat mich auch zweimal erwischt. Aber man muss ganz klar sagen, die Konzerte haben dann immer stattgefunden, nur eben später. Aber sie sind niemals abgesagt worden.
Sie haben ein anderes Konzert veranstaltet, das in Ihrer beruflichen und vielleicht auch persönlichen Vita eine ganz besondere Rolle spielt, einen besonderen Stellenwert hat. Das Konzert mit Barbara Streisand. Warum?
Zunächst mal, weil Barbara Streisand und ihr Manager Marty Ehrlichmann über viele Jahre gesagt haben, Barbara wird niemals in Deutschland auftreten. Dann, weil eigentlich jeder Veranstalter diesen Scoop gerne mal machen wollte. Und als wir dann die Zusage für Zürich kriegten, haben wir eben an Berlin nochmal ein bisschen rumgedreht. Und das war dann genau an ihrem 10. Hochzeitstag und war wirklich ein überwältigendes Konzert. Barbara Streisand in Berlin in der Waldbühne zu haben, war schon etwas Besonderes.
Wie haben Sie diese Frau in Erinnerung?
Super smart, sehr, sehr soft, sehr weiblich, sehr musikalisch, sehr menschlich.
Peter Schwenko, Chef der DEAG, der Deutschen Entertainment AG, ein Mann, der sich selbst bezeichnet hat mal als Eintrittskartenverkäufer.
Heute
Sie
noch.
Das immer noch?
Ja, ja, klar.
Wie viele Eintrittskarten verkaufen Sie in diesem Jahr 2018?
Wir werden verkaufen ungefähr 4,9 Millionen Eintrittskarten, vielleicht 5 Millionen.
Das ist ja nicht gerade wenig.
Na, das sind insgesamt 5200 Veranstaltungen in diesem Jahr.
Expandieren Sie eigentlich von Jahr zu Jahr? Wird alles immer größer?
Naja, es kommt drauf an, was man macht. Wir sind der zweitgrößte Veranstalter in England beispielsweise in der Zwischenzeit. Wir haben gerade jetzt am Wochenende dreimal 75.000 Leute mit Ed Sheeran at Wembley gehabt.
Dreimal Wembley ausverkauft.
Zwar lange im Voraus ausverkauft. Wir haben insgesamt 800.000 Karten für Ed Sheeran in England verkauft. Aber es gibt eben unterschiedliche Dinge. Wir machen Konzerte, aber wir machen auch Ausstellungen und wir machen auch sehr viel Klassikkonzerte. Von Alain Trepko bis zu Rolando Villazon. Wir machen Jazz und die anderen Dinge. Also wir machen eigentlich alles, was uns Spaß macht und alles, bei dem wir vermuten, dass es das Publikum interessieren würde, weil wir arbeiten ja nicht für unseren Spaß, sondern wir arbeiten für unsere Gäste.
Das alles hätten Sie sich wahrscheinlich nicht denken lassen, als Sie in den 70er Jahren angefangen haben, Tourneen zu organisieren für zwei Menschen, die unterschiedlicher nicht sein konnten. Hans-Dieter Hüsch, der große Hans-Dieter Hüsch auf der einen Seite und Mike Krüger.
Ja, Mike Krüger hatte damals einen Lauf und ich war 22 und arbeitete für eine Konzertagentur in Hamburg und war einer, der einen Führerschein hatte und ein Auto, einen alten 180er Diesel-Mercedes, wo man hinten auch ordentlich noch was im Kofferraum kriegen konnte. Und da passte dann unter anderem eben auch die Hammond-Orgel von Hans-Dieter Hüsch rein. Und ja, da das Auto in den Kasseler Bergen bergauf eigentlich nicht schneller als 80 fuhr, haben wir immer sehr viel Zeit gehabt, uns zu unterhalten.
Also ich muss sagen, müsste ich eine Hitparade der nettesten, freundlichsten, sympathischsten Menschen aufmachen, mit denen ich beruflich je zu tun hatte. Hans-Dieter Hüsch wäre ganz weit oben.
Kann ich verstehen, ist absolut richtig. Ich würde noch hinzufügen, dass er einer der wirklich weisen Intellektuellen unseres Landes gewesen ist. Ja. Er war nie klassenkämpferisch mit dem Hickoryholz unterwegs, ja, aber er war sehr subtil in dem. Ja. Aber er hat etwas gemacht, was vielleicht dem einen oder anderen Klassenkämpfer in der Zeit abging. Er hat die Menschen geliebt und das die Menschen stimmt, haben das gespürt.
Zu Mike Krüger kann ich gar nichts sagen, weil den habe ich persönlich nie erlebt, hatte aber mit dem, was er künstlerisch gemacht hat, jetzt nie so die ganz große Nähe.
Das muss man ja auch nicht haben. Das Erste, glaube ich, was man lernt, wenn man anfängt, Veranstaltungen zu organisieren, ist, dass man das nicht für sich selbst macht, sondern dass man das fürs Publikum macht. Und deswegen muss man mit dem einen oder anderen Künstler auch nichts anfangen müssen.
Okay, wie war es bei Ihnen, was das persönliche Verhältnis angeht zu Mike Krüger?
Wir kennen uns jetzt und treffen uns zwei oder dreimal im Jahr durch Zufall, weil wir ja zusammen auf Sylt sind oder irgendwelche anderen Dinge. Mike ist ein ganz, ganz feiner Kerl. Das ist ein ganz aufrechter, toller Mann, was man vielleicht gar nicht vermuten würde bei den Songs, die er macht. Aber Mike Krüger ist ein kluger, witziger, älterer Herr in der Zwischenzeit.
Okay. Die späten 80er Jahre, Berlin-Ost, Berlin-West. Es gab die Mauer, David Bowie ist aufgetreten, logischerweise in Berlin-West. Und Sie waren damals der Veranstalter. Wie schwer war es, ihn zu kriegen?
Ja, wir haben ja 10 Jahre vorher in Berlin angefangen und das sukzessive aufgebaut, dann auch mit der Berliner Waldbühne. Der Markt entwickelte sich dann und dann kam zur 750-Jahr-Feier die Idee, wir machen ein großes Konzert vor Berlin, ein Festival. Und das war dann eben mit David Bowie und Michael Jackson. Und entscheidend war damals, Bowie hatte ja in Berlin gelebt in den 70er Jahren. Er kannte das, er verstand das mit West-Berlin, Ost-Berlin, DDR-Mauer, dass es eben keine echte Subkultur in der DDR gab. Und mein wichtigstes Unterfangen war, sicherzustellen, dass wir die Genehmigung bekamen, dass RIAS Berlin, damals der einzige Sender, der die gesamte DDR mit Ausnahme von Dresden bespielte und beschaltet, dieses Konzert übertragen durfte.
Was dann auch funktioniert hat, unter großen Schwierigkeiten.
Das hat dann unter großen Schwierigkeiten funktioniert. Es hat dann die ersten großen Ausschreitungen gegeben. Die Menschen riefen in Ostberlin Gorbi, Gorbi. Einige ARD-Fernsehreporter sind verprügelt worden. Die Stasi sagte, da war doch gar nichts. Es gab aber dann Bilder in den Tagesthemen, damals noch von Hans-Joachim Friedrichs moderiert, wie die Leute da waren. Und Bowie ging auf die Bühne, nachdem er das grüne Licht gegeben hatte für diese Übertragung und sang Heroes für die Menschen in der DDR. Aha. Und damit bekamen Heroes, die Helden in Ostdeutschland, eine völlig neue Bedeutung. Und das war schon ein Gänsehautmoment, muss
Klar.
man sagen.
Und die Führung in Ostberlin war alles andere als amused.
Ja, es war ja, Gorbatschow war dran, es wackelte sowieso schon, es hat aber nicht gereicht, was wir da veranstaltet haben im Jahr drauf. Haben wir es dann mit Pink Floyd nochmal gemacht, unter harten Auflagen. Da hat der gesamten Prenzlauer Berg, haben dann am Ende des Tages die Fenster gewackelt. Ja. Und dann hat es ja trotzdem immer noch 1,5 Jahre gedauert, aber dann war zwischendurch Reagan mit seinem berühmten Speech, Mr. Gorbatschow, Tear Down This Wall.
Wie war die Zusammenarbeit mit Pink Floyd? Ähnlich professionell und seriös wie mit den Stones?
Ja, Die hatten ja einige Jahre vorher Venedig gespielt und alle hatten Angst, dass nun Venedig untergehen würde, weil es ist ja bekannt, es ist laut, es sind viele tiefe Töne und alles vibriert. Und ich hatte harte Auflagen bekommen, weil sich das Regime der DDR in Bonn beschwert hatte und dann gab es Druck auf Berlin. Und wir hatten, wir durften nur eine bestimmte Lautstärke mit wenigen Lautsprecheranlagen fahren. Und nachdem dann die Messung war und ich grüne Licht hatte für das Konzert, haben wir nochmal 10 Trucks gehört und haben alles vollgebaut. Das hat mich dann auch, die einzige Strafe, die ich in meinem Leben als Konzertveranstalter gekriegt habe, war eine Strafe wegen massiver Überschreitung der Lautstärke beim Pink Floyd Konzert von damals sehr, sehr, sehr viel Geld.
Wobei, um ein letztes Mal auf Bowie zu kommen, ich glaube, eine Konsequenz des Bowie-Konzertes war, dass sie ein Einreiseverbot für die DDR bekommen haben.
Ich hatte das schon seit 1984, als ich André Hellers Feuertheater vor dem Reichstag auch an der Mauer gemacht habe. Weil da auf der anderen Seite die ersten Leute standen und sagten, Feuerwerk kann man doch von überall gucken, oder?
Und so war es ja dann auch.
So war es dann auch.
Wir haben über die Anfänge in den 70ern mit Mike Krüger, Hans-Dieter Hüsch vorhin gesprochen. Damals gab es auch den großen Fritz Rau noch als Konzertveranstalter-Ikone. Ich weiß nicht, wie viel und wie intensiv Sie mit ihm zu tun hatten.
Sehr intensiv. Ich war ja, als ich nach Berlin zum Studium ging, musste ich Geld verdienen und war dann als Tourneeleiter für Lippmann und Rau damals unterwegs mit so Larry Coryell und Tangerine Dream und allen möglichen anderen. Okay. Und Fritz hat uns dann sehr geholfen. Wir haben ja am 15. Juni 78, also vor 40 Jahren und wenigen Tagen, die erste Firma damals gegründet und waren am Anfang örtlicher Veranstalter für Lippmann und Rau. Und Fritz hat uns am Anfang wirklich sehr geholfen.
Am Anfang?
Am Anfang. Irgendwann wurden wir dann Konkurrenten, das ist klar, aber am Anfang, es gab nur einen Veranstalter in Berlin und er wollte Konkurrenz schaffen. Da waren so zwei gierige Jungs, Anfang 20, genau das richtige Instrument, um dort mal ein bisschen Wettbewerb zu bekommen.
Wie war das dann in dem Wettbewerb mit einem, den man ja auch den Ayatollah Choleri genannt hat?
Naja, wenn Fritz geschrien hat, dafür war er ja bekannt, dann wusste man immer, er muss einfach ein bisschen Druck ablassen. Gefährlich wurde es, wenn Fritz ganz leise sprach.
Aha.
Dann war wirklich höchster Alarm.
Okay.
Und wir haben uns dann auch 3 Jahre lang mal nur ganz leise unterhalten und sind dann irgendwann später zum Brüllen wieder zurückgekommen, als das Verhältnis dann wieder etwas normal wurde.
Wir haben eingangs der Sendung, als wir über die Stones gesprochen haben, darüber gesprochen oder ansatzweise gesprochen, dass es eine richtig heftige Phase in ihrem beruflichen Leben gegeben hat. Die Stella-Übernahme Ende der 90er, dann 9/11 unter anderem. Kein Mensch wollte mehr Musicals sehen und sie standen da und mussten für Stella Insolvenz anmelden und hatten wie viele Millionen D-Mark Schulden damals?
Ich hatte damals nicht damit gerechnet, ehrlicherweise, dass nach den Anschlägen auf die Zwillingstürme in New York das touristische Geschäft so weit runtergeht. Amerika gab ja auch Code Red aus, geht nirgendwo mehr hin. Alle Leute blieben zu Hause und warteten, was als nächstes passiert. Und das hat die Stella dann erwischt. Und ich hatte für den Kaufpreis gebürgt. Das heißt, ich hatte ihn zwischenfinanziert und bezahlt und hatte dann 46 Millionen Mark Schulden.
Ja.
Und die habe ich dann aber nach 3 Jahren wieder zurückzahlen können.
Wie lebt man auch ein privates Leben mit seiner Frau, seiner Familie, seinen Kindern, wenn auf den Schultern 46 Millionen D-Mark liegen?
Es sind ja nicht nur die 46 Millionen, sondern die Bank sagt dir ja exakt genau, wie viel Geld du im Monat ausgeben darfst. Und das war schon eine Phase, die schwierig war, aber mit der Unterstützung meiner Familie und der Unterstützung von ein paar Freunden sind wir da, glaube ich, gut wieder rausgekommen. Ich war ja auch noch verhältnismäßig jung.
Wobei eines ihrer Kinder, glaube ich, damals auch zu Ihnen gesagt hat, das kann man auch in einem großen Zeitinterview nachlesen, hat zu Ihnen gesagt, Papa, du warst auf dem Weg, ein Arschloch zu werden.
Ja, also wir waren natürlich 98 an die Börse gegangen, halb neuer Markt, Gott sei Dank als ein früheres Unternehmen, nicht so überbewertet und die anderen Dinge. Aber natürlich, die Investoren sagten immer, kaufen, kaufen, kaufen. Wenn du nicht Schulden hast, mindestens so hoch wie dein Jahresumsatz, dann müssen wir deine Aktie abstoßen. Und von dem Hype, das will ich gar nicht beschönigen, haben wir uns natürlich alle anstecken lassen und ich mich auch. Und als es dann sehr schwierig wurde und ich das Unternehmen sanieren musste, mit meinem eigenen Geld, ich hätte auch weglaufen können, aber mit meinem eigenen Geld, sagte eben eines meiner Kinder mal am Nachmittag in der Küche, du, ich muss dir mal was sagen. Das ist alles sehr schwer und wir stehen hinter dir und wir sehen, wie du dich plagst und wie du darüber nachdenkst, aber du warst auf dem Weg, ein richtiges Arschloch zu werden. Und ich glaube, so wie es jetzt ist, ist es auch gut.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.
Mit Herbert Grönemeyer und mit dem Konzertveranstalter Peter Schwenko, die vor vielen Jahren mal gemeinsam einen überaus spannenden Hubschrauberausflug gemacht haben. Wie haben Sie den in Erinnerung?
Das war ein Jahr nach dem Fall der Mauer. Die sag mal, Wegstrecken in der ehemaligen DDR waren ausgesprochen kompliziert zu befahren. Mhm. Und ich hatte aber von Herbert den Auftrag bekommen, seine ersten Konzerte in der ehemaligen DDR zu organisieren. Und wir wollten dafür jedes Konzert Pressekonferenzen machen. Das war mit dem Auto aber nicht innerhalb von 2 Tagen zu machen. Also sind wir mit dem Helikopter geflogen, haben dann übernachtet, sind am nächsten Tag nach Aue geflogen und sind nach Berlin zurückgeflogen. Es war sehr starker Gegenwind.
Ja.
Und dann kam noch ein Rettungsflug rein und wir kreiselten und kreiselten und kreiselten. Und diese kleine Lampe im Cockpit des Piloten, wo Fuel drauf stand, Benzin also, fing erst an zu leuchten in Gelb, dann blinkte sie und dann wurde sie rot. Und Herbert sagte zu dem Piloten, ist das jetzt dramatisch? Und der Pilot sagte nein, als es blinkte. Und als es rot wurde, gab er dann ein Mayday an den Tower. Wir wollten nach Tempelhof fliegen und haben das aber mit Benzin nicht geschafft und sind in Berlin-Zehlendorf, immerhin im Westen, in einem Hundeübungszwinger notgelandet, weil das die einzige Stelle war, wo er landen konnte. Und dann standen wir hinter 2,50 Meter hohen Zäunen und mussten erstmal gucken, dass wir da rüberklettern.
Und wie ist es Ihnen vor der Landung ergangen? Hatten Sie Angst?
Ja, ich denke, wenn man dann plötzlich keinen Sprit mehr hat, dann ist das schon eine etwas unangenehme Situation. Aber wir hatten das Gefühl, dass der Pilot das irgendwie unter Kontrolle hätte. Wenn er Risiko gefahren hätte, es waren ja nur noch ungefähr 40 Sekunden Flug bis nach Tempelhof. Und das Risiko war ihm dann auch zu groß. Ja. Also am Ende des Tages, wir waren sehr überrascht, möchte ich mal sagen.
Und Grönemeyer ist nicht mehr in den Hubschrauber
Ich weiß nicht,
gestiegen.
Ob er jemals wieder in einen Helikopter gestiegen ist. Ich natürlich, ist ja auch beruflich bedingt manchmal notwendig.
Klar.
Aber das war schon eine spannende Erfahrung.
Grönemeyer, einer der großen, ganz großen deutschen Künstler? Fragezeichen.
Unbedingt.
Ja.
Aber mein erstes Grönemeyer-Konzert im Quartier Latin, damals noch in Berlin, hatte 37 Karten verkauft. Und wenn man sich anguckt, was danach passiert ist, ich bin der Meinung, Grönemeyer, abgesehen davon, dass er nicht tanzen kann, was ja jeder weiß, ich halte ihn für einen wirklichen Meister der deutschen Sprache. Er ist ein Poet.
Wer ist noch ein Meister der deutschen Sprache, was die deutsche Rockmusik angeht? Lindenberg in allererster Linie?
Lindenberg auch. Ich würde Grönemeyer da sozusagen
drüber setzen.
Ja, drüber ist schwer zu sagen, weil der eine spricht ja sozusagen eine etwas, sagen wir vielleicht intellektuellere Sprache. Bei Udo liebe ich diese Wortspiele, ja, dass man erst gucken muss, wo will er eigentlich hin, und dann macht es schon irgendwie Spaß. Ich würde auch Westernhagen durchaus zu denjenigen zählen, die gute Texte geschrieben haben, aber am Ende des Tages, wenn ich eine Hitparade aufstellen müsste in Bezug auf die Aussagen, die gekommen sind in den Text, würde ich schon sagen Grönemeyer.
Peter Schwenko, der mit seiner Deutschen Entertainment AG seit vielen, vielen Jahren im Geschäft ist, viele Künstler gemacht hat, viel Schönes erlebt hat, vermute ich mal, aber genauso natürlich bestimmte Abstürze, die alles andere als schön waren. Was würde Ihnen da als erstes einfallen? Harald Juhnke, mit dem Sie viel gemacht haben, als er noch gelebt hat?
Ja, ich habe eine große Show mit Harald zum Schluss gemacht, die wir auch fürs Fernsehen gemacht haben. Um 8 kommt Harald. Und irgendwann kam er dann eben nicht mehr, weil das war ja eine Warnung mit Ansage von seinem Arzt Dr. Moshiri, der ihm damals gesagt hat, wenn du noch einmal trinkst, Harald, dann hält dein Körper das nicht mehr aus. So war es dann leider auch.
Tja.
Aber wenn ich an schöne Momente denke, denke ich an die vielen Jahre, die wir das Friedrichsbau-Varieté hier in Stuttgart gegründet und aufgebaut haben. Und Gabi Frenzel, die ich sehr schätze, führt das ja jetzt weiter und auch mit Erfolg. Das ist einfach eine ganz besondere Fügung neben dem Wintergarten in Berlin. Ja. Und Kallis Apollo in Düsseldorf, dass das in Stuttgart so gut funktioniert.
Wobei Stuttgart jetzt am Jahresende nochmal ein Thema wird, weil Sie zusammen mit der Stuttgarter Wilhelma was machen?
Ja, wir haben in England vor ein paar Jahren ein Projekt begonnen, das heißt Christmas Garden. Das gibt es Christmas at Kew, Christmas at Blenheim, Dunham Massey und überall und haben das nach Berlin gebracht im letzten Jahr mit großem Erfolg. Da wird also ein botanischer Garten beleuchtet und ein bisschen beschallt, Musik. Es gibt große Figuren, es gibt riesige Installationen und man kann bei einem 2 Kilometer langen Weg da durchlaufen und wirklich staunen. Das ist ganz klar Familienprogramm. Und wir sind jetzt einig geworden und das ist das Schöne mit dem Dr. Kölpin von der Wilhelma. Und wir werden den Christmas Garden Stuttgart im Dezember, November und Dezember mit über 30 Installationen hier in die Wilhelma bringen. Da freuen wir uns wirklich sehr drauf.
Wobei Kölpin, also der Chef der Wilhelma, nächste Woche Freitag unser Gast sein wird in SWR 1. Leute, unabhängig davon, um nochmal auf diese Alkohol-Drogen-Geschichte zu kommen, denken Sie, das spielt heute noch die Rolle wie damals in den 60er oder 70er Jahren? Oder hat sich da auch kulturell schon sehr, sehr viel verändert?
Also ich glaube, dass es bei den großen Künstlern und auch dem großen Aufwand, den wir betreiben, in der Zwischenzeit auch eine große Verantwortung gibt. Also Janis Joplin konnte auch mal 2000 Leute in der Frankfurter Jahrhunderthalle, die ja auch zu unserem Konzern gehört, einfach mal stehen lassen, weil sie eine Flasche Southern Comfort zu viel getrunken hatte. Du kannst heute nicht irgendwie 10.000 Leute irgendwo in der Arena stehen lassen, weil du nicht fit bist. Das geht nicht. Das würden auch die Versicherungen nicht akzeptieren. Das kommt dazu. Das freie Leben muss auch jetzt nicht aus dem Vollrausch bestehen. Und ich denke, die Drogen sind inzwischen auch alle ausprobiert worden. Es ist heute, man lebt nicht mehr so gefährlich, weil man auch seine Freiheit und seinen Freiheitsdrang wie in den 70er und 80er Jahren nicht mehr dadurch beweisen muss, dass man einen Joint geraucht hat und zu viel Alkohol getrunken hat.
Welche Erfahrungen haben Sie mit Supertramp gemacht?
Mega Performance.
Okay.
Wirklich unglaublich toller Sound, wie ich finde. Und die bringen das live auf die Bühne, was sie auch auf der CD spielen.
Peter Schwenko, unser Gast heute Vormittag in SWR 1. Leute, der viele Jahre ist es her mit den Bee Gees zusammengearbeitet hat. Sehr erfolgreiche Band. Nette Jungs damals?
Ja, total professionell. Ein unglaublicher Vorteil, dass der Ossie Hoppe, der bei uns diese Tournee mit den Bee Gees immer gemacht hat, der ist mit denen wirklich befreundet oder befreundet gewesen. Und wir haben halt dreimal die Waldbühne hintereinander ausverkauft. Das waren 60.000 Besucher. Gut. Das war schon ein Riesenspaß, muss man sagen.
Sie sind jemand, der einen Ausflug unternommen hat vor etlichen Jahren in die Politik. Sie saßen, glaube ich, insgesamt 5 Jahre für die Berliner CDU im Abgeordnetenhaus und haben darüber, wie Politik funktioniert, was gelernt in erster Linie?
Also zunächst mal wollte ich hinter die Kulissen blicken. Ich wollte nicht dummer Bürger sein, der regiert wird, sondern wollte gucken, wie es geht. Ich kannte auch ehrlicherweise den Unterschied zwischen einem Ausschussvorsitzenden und einem Fraktionsgeschäftsführer nicht.
Aha.
Ja, und wollte auch gerne mal wissen, was der Unterschied zwischen einem Fraktionsvorsitzenden und einem Fraktionsgeschäftsführer ist und andere Dinge. Und habe eine Menge gelernt. Ich glaube, was ich gelernt habe, ist, dass Politik wird in der Regel in den Ausschüssen gemacht. Der Rest wird dann vom Parlament nochmal fürs Publikum so ein kleines bisschen etwas spektakulärer ausgebreitet, aber die eigentliche parlamentarische Arbeit findet in den Ausschüssen statt. Politik ist ein schwieriges Geschäft. Ich möchte es hauptberuflich nicht machen mögen, weil es einfach auch im Großen und Ganzen sehr intrigant ist, insgesamt.
Quer durch alle Parteien.
Quer durch alle Parteien. Jeder versucht seine eigenen Mehrheiten, die häufig aus Gerüchten bestehen, um zu gucken, das geht aber nicht da und der und bist du dann für mich oder bin ich für jemand anderes? Ich glaube, es gibt niemanden, der so viel simst wie Politiker, um zu gucken, wie sie mit diesen Themen da weiterkommen. Meine Erkenntnis ist, es gibt Menschen, die ich sehr bewundere, die ich sehr mag, die es wirklich sehr engagiert Politik machen, die im wahren Leben viel mehr Geld verdienen könnten, aber die einfach ein Homo Politicus sind, aha, Angela Merkel zum Beispiel. Es gibt Menschen, die machen das, weil sie das gut können und nichts anderes. Aha. Und die überwiegende Mehrzahl, habe ich auch mehrfach gesagt, ohne dass sich mir je einer widersprochen hätte, die meisten sind im ersten Arbeitsmarkt nicht vermittelbar.
Okay. Was Angela Merkel angeht, also unabhängig davon, ob man nun die Position, die sie politisch einnimmt, teilt oder nicht, sollte man auch feststellen, dass jemand, der mehr als 10 Jahre diesen Job unter schwierigsten Bedingungen macht, ein gewisses Maß, in jedem Fall, wenn nicht an Anerkennung, so doch an Respekt verdient hat?
Ja, also ich, abgesehen davon, ich glaube, man braucht eine Gesundheit wie ein Pferd, sagt man ja so schön, das alles auszuhalten in unterschiedlichen Zeitzonen mit unterschiedlichen Leuten, früh aufstehen, spät ins Bett gehen, diese ganzen anderen Dinge tun. Man muss sich reinfressen in diese Themen, man muss eine eigene Kompetenz haben, damit man nicht von Beratern abhängig ist. Und das alles zusammen, glaube ich, ist eine sehr besondere Kanzlerin, vor der man wirklich einen großen Respekt haben muss, weil sie hätte schon lange aufhören können, sie hätte sich schon lange hinsetzen können, Vorträge halten, 10 Bücher schreiben, ihre Memoiren rausbringen und die ganze Uckermark aufkaufen. Und sie tut es nicht. Und sie tut es meiner Meinung nach, weil sie diese Verpflichtung als Politikerin dem Volk gegenüber verspürt.
Wird sie in 2 Wochen Herrn Seehofer entlassen?
Ich glaube nicht. Ich würde mal vermuten, Seehofer spielt nur damit und sie auch. Das wird noch viel Freude für den Betrachter geben.
An Rod Stewart haben Sie insofern, glaube ich, gemischte Erfahrungen, weil ein Konzert von ihm mal sehr kurzfristig abgesagt werden musste.
Ja, das war eine ausverkaufte Waldhühne. Es war eigentlich ein Doppelkonzert. Im Vorprogramm spielte Gianna Nannini ein wirklich super Set. Die Leute sind ausgeflippt. Und dann war Pause, Umbaupause, und dann war Pause, 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 Pause. Und wer nicht kam, war Rod Stewart, der hinten am Bühneneingang wieder umdrehte. Angeblich hatte er eine Fischsuppe gegessen. Ich weiß nicht, was es wirklich in dieser Fischsuppe war. Auf jeden Fall musste ich dann auf die Bühne gehen und sagen, Freunde, die erste Hälfte habt ihr gesehen. Jetzt müsst ihr bitte alle nach Hause gehen. Wir werden das Konzert zu einem späteren Zeitpunkt wiederholen.
Und die gingen dann auch friedlich und verständnisvoll?
Ja, die gingen dann auch friedlich. Ich glaube, wenn man das in ruhiger Art und Weise erklärt, dann funktioniert das.
War das dann das Ende Ihrer Zusammenarbeit mit Rod Stewart?
Nee, ich habe danach dann nochmal das Ersatzkonzert mit ihm gemacht, das dann stattfand. Das war eine Tournee von Marcel Avram damals, der nicht die Traute hatte, auf die Bühne zu gehen, um seinen Nichtauftritt seines Künstlers anzusagen. Aber Gott sei Dank passiert das heute ja nur noch sehr, 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 sehr selten, dass Konzerte nicht stattfinden, weil alle verstehen, eine Eintrittskarte ist ein Versprechen und das Versprechen muss man halten.
Ist Ihre Branche insofern eine härtere geworden, als sich nicht nur in Zeiten von Digitalisierung und Globalisierung viel verändert hat, sondern auch diese Preise so nach oben geschossen sind, weil Künstler halt mit CDs, mit Tonträgern nichts mehr verdienen?
Ja, aber die Preistreiber sind gar nicht so sehr die Künstler, sondern die Preistreiber sind natürlich die Nebenkosten, die Hallenmieten, die GEMA. Auf so einer Eintrittskarte ist heute ganz leicht mal 10 Euro GEMA drauf, die man eben einfach bezahlen muss. Die Sicherheitsauflagen, die wir haben, die wir schon immer hatten, ich glaube, bei uns war es schon immer sicherer als woanders, weil ich der Meinung bin, wenn ein Gast zu mir in eine Veranstaltung kommt, hat er den Anspruch, dass ich dafür sorge, dass er sicher ist dort.
Ja, da ist auch nie was passiert.
Nein, nie was passiert. Uns ist Gott sei Dank toi 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 in 40 Jahren mit Hunderttausenden von einer Veranstaltung nie etwas passiert in diese Richtung. Aber alles das kostet natürlich Geld. Und dann wollen die Künstler natürlich auch noch mehr Geld verdienen. Aber wir machen uns wirklich Gedanken, nehmen wir 48 oder 49 Euro für die Eintrittskarte, dann gehst du in den Verkauf, bist in einem Tag ausverkauft und am nächsten Tag ist im Secondary Market bei irgendeiner Wiederverkaufsplattform die Karte für einen doppelten Preis verkauft worden. Also ich glaube, wir werden zu einem dynamischen Preisfindungsprozess kommen in den nächsten Jahren.
Wir steigen aus mit einer Band, die jetzt wieder auf Tour ist und die Sie veranstalten, Culture Club.
Ja.
Tja, dass es die wieder gibt.
Da waren wir auch überrascht. Wir freuen uns auch sehr darauf und wollen wir mal gucken. Der Vorverkauf läuft sehr vielversprechend. Ich glaube, das wird ausverkauft.
Eins gehört.